Albrecht, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Meine Haarfarbe, ich sage immer, wenn man das Haar so offen trägt, ist die undefinierbar, die Haarfarbe. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger, es ist mir eine große Ehre, mit euch hier diesen Vormittag zu begehen. Liebe Kollegen vom BSK, ich finde es ein Vorrecht, mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen. Ein Vorrecht, mit Menschen arbeiten zu dürfen, die einen Durst und eine Liebe für Gottes Wort haben, sich ausbilden lassen wollen. Das ist nochmal eine andere Qualität als Konfirmandenarbeit, wo dieser Durst manchmal nicht ganz so sichtbar ist, aber das ist schon wunderbare Arbeit, ganz großartig. Ich freue mich, dass so viele da sind, auch Sie, liebe Eltern, liebe Gäste, seien Sie herzlich von mir auch gegrüßt heute Morgen. Meine Frau und ich hatten in diesem Sommer eine tolle Reise machen können. Wir waren in Skandinavien und unter anderem auch in Stockholm. Und wer mal in Stockholm war, der weiß das, da gibt es ein weltberühmtes Museum, das eigentlich nur um ein Ausstellungsstück herumgebaut worden ist. Und das ist das berühmte Vasa-Museum. Und im Vasa-Museum kann man im Grunde, ein paar Details auch noch, aber ein großes Schiff bewundern, nämlich die Vasa. Die Vasa war ein schwedisches Kriegsschiff, eine sogenannte Galeone. Sie wurde vom schwedischen König Gustav Adolf, ja, den kennt man noch vom Dreißigjährigen Krieg, der hat den Protestantismus gerettet damals im Dreißigjährigen Krieg in Europa. Und der Gustav Adolf hat diese Galeone in Auftrag gegeben. Es sollte das Flaggschiff der schwedischen Kriegsmarine werden. Dort im Dreißigjährigen Krieg, der Feind war Polen, das katholische Polen gegen das protestantische Schweden. Und da brauchte man eine Flotte. Man holte einen berühmten Schiffsbaumeister aus Holland, einen echten Profi. Jetzt während der Bauzeit, das ist ja jetzt nicht so in 3 Tagen erbaut, sondern das dauert länger, während der Bauzeit bekam also der schwedische König die Nachricht, dass die Polen ein noch größeres Schiff bauen, mit noch mehr Feuerkraft. Also, der König sagte, es geht ja gar nicht, ne? Er erließ den Befehl, Freunde, ich möchte doppelt so viel Feuerkraft auf meiner Galeone, wie wir ursprünglich geplant hatten. Und was ein König ist, sein Wort hat Gewicht, hat Befehl. Also wurden doppelt so viele Kanonen eingebaut, wie ursprünglich geplant waren. Die Vasa hätte zu diesem Zeitpunkt genauso viel Feuerkraft gehabt wie die komplette polnische Flotte zusammen. Und noch dazu sollte die Vasa das schönste Schiff der damaligen Zeit werden. 700 Statuen wurden angebracht, fratzenhafte Gesichter, die dem Feind schon beim Betrachten das Fürchten lehren sollten und die Stärke Schwedens und seines Königs dokumentieren sollten. Dieses Schiff war wahrscheinlich das prächtigste, mit Sicherheit, das prächtigste Schiff der damaligen Welt. Am 10. August 1628 war Stapellauf. Das Schiff glitt auf diesen Holzbohlen ins Wasser, prächtig beflaggt, volle Segel, Matrosen alle an Bord, tausende von Menschen am Ufer, ein Riesenfest. Komischerweise hatte die Vasa schon nach ein paar Metern ganz leicht Schlagseite. Und dann schaffte dieses Schiff 1300 Meter, 20 Minuten Fahrt und dann kippte es, kenterte und sank. Und so lag die Vasa 320 Jahre auf dem Grund des Stockholmer Hafens. Es wurde dann in den 50er Jahren entdeckt, gehoben, restauriert und heute großes Ding im Museum. Das Problem war die Statik dieses Schiffes. Und das Problem waren die Kanonen. Die Dinger haben ja Gewicht. Man hatte oberhalb der Wasserlinie mehr Gewicht als unterhalb der Wasserlinie. Man hatte schon so unten im Kiel einen Haufen Steine reingemacht. Das machte man damals, dass das Schiff ordentlich im Wasser lag. Aber es waren nicht genug Steine. Man hatte unterhalb der Wasserlinie weniger Gewicht als oberhalb der Wasserlinie mit diesen ganzen Kanonen. Und diese diese verschrobene Statik dieses Schiffes brachte dieses Schiff nach 1300 Metern und 20 läppischen Minuten Fahrt zum Kentern. Und so lag dann das schönste, größte, prächtigste und auch teuerste Schiff der damaligen Zeit für 350 Jahre auf dem Boden, auf dem Grund des Stockholmer Hafens. Dieses Schiff hatte beim Stapellauf mächtig Eindruck gemacht. Wer kann so ein Schiff versenken? Die Antwort war, es hat sich selbst versenkt. Es hat sich selbst versenkt, weil es nicht genügend Gewicht unter der Wasserlinie hatte. Aber all das, was unter der Wasserlinie ist, kann man ja von außen nicht sehen. Unter der Wasserlinie kann man nicht die Pracht entfalten, die den Applaus verursacht, der oberhalb der Wasserlinie diese 700 Statuen und Fratzen und Flaggen und Segel verursacht hat. Oberhalb der Wasserlinie bekommt man den Applaus, die Bewunderung, vielleicht auch die Furcht der Gegner. Unterhalb der Wasserlinie bekommt man nichts. Aber weil sie unterhalb der Wasserlinie nicht das Gewicht hatte, das sie gebraucht hätte, war ihre Fahrt, ihre Geschichte, Glanz und Gloria nach 1300 Metern und 20 Minuten vorbei. Man könnte sagen, viel im Schaufenster über Wasser, wenig Gewicht im Laden unter Wasser. Aber dieses Problem der Vasa kann es auch im Leben von Menschen geben, kann es im Leben von Jugendkreisen, von Gemeinden und von Kirchen geben. Was man von außen sehen kann, ist vielleicht picobello, aber es fehlt der Tiefgang, es fehlt an innerem Gewicht, es fehlt an Stabilität. Was das Leben eines jungen Menschen, nicht nur eines jungen Menschen, was das Leben eines Menschen überhaupt, was das Leben einer Gemeinde, was das Leben einer Jugendarbeit zum Kentern bringt, sind in den seltensten Fällen irgendwelche äußeren Gegner. Das größte Problem ist immer der fehlende Tiefgang. Der fehlende Tiefgang. Es gibt Menschen, die sich glänzend präsentieren können, die, wie man das heute so neudeutsch sagt, performen können, die Charisma haben, die eine Aura haben, aber es gibt keinen Tiefgang im Leben, keine stabile Persönlichkeit. Und es stört zunächst mal gar nicht. Es stört in dem Moment und es fällt in dem Moment auf, wo die Stürme des Lebens kommen. Dann zerbricht die ganze schöne Fassade. Man kann das regelmäßig an den vielen Stars und Sternchen erleben, die mit ihrer Aura, mit ihrem Charisma den Jubel und den Applaus der Massen bekommen. Aber wenn da keine Persönlichkeit dahinter steht, wenn kein Fundament dahinter steht, wenn kein Tiefgang da ist, dann wird man diesen Rummel, den Applaus niemals gesund überleben und überstehen. Jesus spricht in diesem Zusammenhang einmal von den Häusern, die auf Sand gebaut sind. Dieses Haus kann prächtig sein, kann super sein, kann Eindruck, Applaus bekommen, kann Baupreise für Architektur bekommen, aber es wird die Stürme nicht überstehen. Wenn der Sturm kommt, die Fluten kommen, dann bricht es zusammen, weil kein Fundament da ist. Es gibt das berühmte Wort, Charisma ohne Charakter führt immer in die Katastrophe. Und es gibt eben auch Jugendkreise, Gemeinden und Kirchen mit diesem Problem. Sie kennen die Johannes-Offenbarung, da gibt es in den ersten Kapiteln, Kapiteln 2 und 3, eine Schau von 7 Kirchen und diese 7 Kirchen, die werden dann bewertet und 5 werden heftig kritisiert. Eine Menge Betrieb, ganz viel läuft, deren Schaufenster ist tiptop dekoriert. Aber in ihrem Glauben sind sie nicht treu geblieben. Sie haben Inhalte und Lehren geschluckt, die toxisch waren, die giftig, vergiftet waren und die sich darin verschluckt haben. Und es ist kein anderer als der Auferstandene höchstpersönlich, der dann zum Beispiel über die Gemeinde von Sardis das Urteil fällt, du hast den Namen, dass du lebst. Wenn ich deinen Schaukasten angucke, boah, super, dein Gemeindehaus, deine Kirche, wow. Aber du bist tot. Du bist tot. Das, was unter der Wasserlinie ist, trägt nicht das, was über der Wasserlinie ist. Jesus sieht immer genauer und tiefer. Er prüft die Fundamente, er prüft den Tiefgang eines Schiffes, das Gewicht unter der Wasserlinie. Und entsprechend betet auch Paulus für die Gemeinde in Ephesus, dass sie in der Liebe eingewurzelt und gegründet ist. Da ist dieses Bild der Wurzeln da, die in den Boden rein müssen, die wir alle nicht sehen. Wir sehen immer nur die Bäume oberhalb des Erdbodens. Aber er betet dafür, dass wir so wie ein Baum tiefe Wurzeln schlagen, in der Liebe Gottes gegründet werden, damit wir mit allen Heiligen begreifen können, welches die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe der Erkenntnis, der Liebe Christi und der Erkenntnis Gottes sind. Worauf es beim Schiffsbau und im Glauben ankommt, das ist der Tiefgang oder anders formuliert, biblisch formuliert, das Fundament und der Grund. Ich möchte Sie noch an ein anderes Ereignis erinnern, das wahrscheinlich auch ein Bild vor Ihren Augen produziert. Am 14. August 2018 stürzte diese Autobahnbrücke in Genua ein. Sie haben wahrscheinlich diese Bilder noch vor Augen. Der berühmte grüne Laster, der da kurz vor der Abbruchkante stehen blieb und der Fahrer kreidebleich noch fliehen konnte. Diese Brücke ist jetzt restlos gesprengt worden, aber das war damals ein schockierendes Bild mitten in Genua, diese hohe Autobahnbrücke, und dann ist die zusammengekracht, weil sie nicht ordentlich gewartet worden ist. Über Jahre hinweg hat man sich nicht um diese Brücke gekümmert. Man hat sie nicht gewartet, man hat sie nicht instand gehalten, und dann kam es zu dieser Katastrophe. Worauf es mir hier ankommt, ist Folgendes. Was passiert eigentlich, wenn eine Brücke nicht regelmäßig gewartet wird? Was passiert, wenn eine Brücke nicht instand gehalten wird, wenn sie nicht regelmäßig kontrolliert wird? Die Antwort ist, es passiert erst einmal gar nichts. Überhaupt gar nichts passiert. Man kann diese Dinge sehr, sehr lange vernachlässigen. Man kann sie lange Jahre ignorieren, man kann dadurch enorm viel Geld sparen. Enorm viel Geld sparen. Eine Brücke, die nicht gewartet wird, die nicht kontrolliert wird, die nicht gecheckt wird, ist enorm billig. Der Steuerzahler jubelt. Super billige Brücke. Das Einzige, was passiert, ist, dass das Risiko wächst, dass genau so eine Katastrophe am Ende passiert. In einer Jugendarbeit, einer Gemeinde, einer Kirche und in einem Menschenleben ist es genauso. Man kann die Arbeiten am Fundament, man kann das Lehren und Lernen des Glaubens, man kann das Element der biblischen Lehre, des Tiefgangs problemlos einstellen. Auch dann wird erst einmal gar nichts passieren. Früher habe ich immer gehört, so als ich jünger war, wenn du keine stille Zeit machst, gell, dann kriegst du Gicht und Rheuma und dann kriegst du Pustel im Gesicht, und das ist also unmittelbare Folgen für Gesundheit, Leben und Glück und alles. Nein, stimmt nicht, wenn man aufhört, die Bibel zu lesen, wenn man aufhört, ein persönliches Verhältnis mit seinem Herrn zu führen, wenn man aufhört, im Glauben sich zu gründen, passiert erst einmal gar nichts. Überhaupt gar nichts. Wenn ein Jugendkreis aufhört mit Bibelarbeiten, wenn eine Gemeinde aufhört, mit einem biblischen Fundament in der Lehre zu arbeiten, passiert mal gar nichts, überhaupt nichts. Es kann sogar billiger werden, das Ganze. Man kann vielleicht sogar ganz tolle Gottesdienste feiern. Sehr hip, sehr trendy, sehr smart und was weiß ich. Das kann richtig toll sein, es passiert nichts. So wie im Christen, es passiert erstmal gar nichts, überhaupt gar nichts. Keine Pusteln, kein Rheuma, keine Gicht, gar nichts passiert. Ein Christ, ein Jugendkreis, eine Gemeinde, eine Kirche kann weiterhin frommes, vielleicht sogar ein evangelistisches Leben führen, aber das Risiko, dass irgendwann die Sache zusammenbricht, und zwar spätestens dann, wenn mal die Stürme kommen, dieses Risiko steigt enorm. Wir gehen 1300 Jahre in die Vergangenheit, als im 7. und 8. Jahrhundert die Eroberungswelle des Islam über die damals, die vormals christlichen Kirchen und Gebiete in Nordafrika, in Kleinasien, der heutigen Türkei, hinwegfegte. Es waren riesige christliche Kirchen in Nordafrika. Dort, wo heute Marokko, Algerien, Libyen, Ägypten ist, war alles ein großes christliches Kernland. Das Abendland war in Nordafrika. In der heutigen Türkei waren die großen Zentren der christlichen Kirchen. Da fegte der Sturm des Islam drüber, und wir stellen uns dann vor, große Kämpfe, tapfere Märtyrer. Nein, nein, es war nicht so, in der Regel jedenfalls nicht. Es gab fast keinen Widerstand. Viele Städte haben den islamischen Eroberern die Tore geöffnet. weil sie überhaupt nicht in der Lage waren zu unterscheiden, was deren Glauben ist und was der eigene Glaube ist. Man wusste nicht mehr, was man selber glaubt. Man hatte keine Fundamente mehr und man konnte die Dinge überhaupt nicht unterscheiden. Sie trafen auf Kirchen, die gar nicht mehr wussten, was der Inhalt ihres Glaubens war, was ihre Wurzeln waren. Die hatten sie verleugnet und verloren. Ich arbeite bei der Liebenzeller Mission. Die IHL wird von der Liebenzeller Mission getragen. Wir arbeiten seit über 100 Jahren in Papua-Neuguinea. In Papua-Neuguinea sind 97% aller Menschen, die dort leben, Christen. Das ist die eine Zahl. Es gibt Menschen, die sagen, nein, in Papua-Neuguinea sind 3% aller Menschen Christen. Man fragt sich, hä? Was jetzt? 97% oder 3%? Tja, das kommt eben auf die Perspektive. Einer unserer Missionare, der hat es mal auf den Punkt gebracht. Er sagte, PNG, Papua-Neuguinea heißt es, ja, PNG, is over-evangelized and under-taught. Das muss man jetzt übersetzen, ist aber gar nicht so leicht zu übersetzen. Also nochmal, PNG is over-evangelized and under-taught. Man könnte sagen, dieses Land ist überevangelisiert und unterlehrt. Zu viel Evangelisation, zu wenig Lehre. Das ist nochmal ein bisschen was anderes wie in Europa. Europa wurde nicht evangelisiert, sondern christianisiert. Karl der Große mit dem Schwert, ne? Die Sachsen werden an der Aller entweder Taufe oder Kopf ab. Das war ein starkes Argument damals, Christ zu werden. In PNG hat man schon evangelisiert, wirklich zum Glauben gerufen. Da haben sich Menschen dann auch bekehrt, aber sie haben sich formal bekehrt. Sie haben das Evangelisationsvokabular komplett drauf. I'm born again. Jesus saved my life. Aber wenn man dann ein Weilchen hinhört, dann merkt man, das sind angelernte Vokabeln, das sind angelernte Floskeln, da steckt nichts dahinter. Das sind fromme Floskeln, die gedroschen werden, wo keine Lehre dahinter steckt und irgendwann auch keine Ethik mehr. Denn der gleiche Jugendkreis, der noch ein frommes Scheinprogramm abzieht, I'm born again, Jesus saved my life, die ganzen gleichen Lieder singt, wie wir hier auf Englisch halt oder auf Pidgin, hat nicht die geringsten Hemmungen, in der gleichen Nacht noch einen Supermarkt auszuräumen, weil man das als Eigentum betrachtet, was irgendwie die anderen nur an sich raffen. Nicht die geringsten Hemmungen, kurz mal einen Supermarkt auszuräumen. Es gibt kein Fundament und deshalb stößt man nach einer ganz dünnen Schicht Christlichkeit, schon nach wenigen Zentimetern auf blanken Animismus, blanken Geisterglauben. Wir erleben auch bei uns in Europa einen zunehmend biblischen Analphabetismus. Nach 1500 Jahren verlässt das Evangelium unseren Kontinent wieder. Europa ist der säkularisierteste Kontinent der Welt. Wir sind nicht mehr das christliche Abendland, wir sind das entchristlichte Abendland. Menschen glauben in Europa nicht nur nicht mehr an Jesus Christus, sie wissen auch gar nichts mehr von den Grundlagen des Glaubens. Europa hat vergessen, dass man Gott vergessen hat. Und wir selbst wissen auch immer weniger. Liebe Schwestern und Brüder, darf ich mal einen wunden Punkt anschneiden? Wir erleben heute eine große und eine begeisterte Lobpreisbewegung. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe mittlerweile verstanden und begriffen, dass das eine Form der Gottesbegegnung einer Generation ist, der ich nicht mehr angehöre. Und es war die Kollegen Tobias Feix und Tobias Künkler, die haben das in ihrem Buch über die Generation Lobpreis eindrücklich unterstrichen. Auf die Frage, was stärkt deinen Glauben, antworten 64% dieser Generation der 16- bis 29-Jährigen mit dem Hinweis auf christliche Lobpreismusik, auf Worship. Das steckt ganz tief drin. Das ist das Oberste, was Glauben stärkt, was Glauben voranbringt. An zweiter Stelle stand das Gebet. Großartig, eine Generation des Gebets. An dritter Stelle das Gespräch mit Freunden, Familie. Nummer 4 war christliche Freizeit. Nummer 5 waren Predigten im Gottesdienst. Und das ist die eigentliche Überraschung, und deshalb erzähle ich das. Nummer 6 war Bibellesen. Es geht mir nicht um ein Bashing, also die Hucke vollhauen dieser Generation, im Gegenteil. Wenn Leute über 50 so reden, dann ist das immer so ein bisschen angemackter Touch, ne? Also das kann es nicht sein. Es geht mir auch nicht um eine nostalgische Verklärung der guten alten Gesangbuchlieder. Liebe Leute, was in unseren Gesangbüchern gesammelt wurde, ist sozusagen das Best-of, ja, die Top 500 aus 1500 Jahren Kirchengeschichte. In 1500 Jahren Lied- und Kirchengeschichte wurde enorm viel Mist komponiert, enorm viel Mist gedichtet. Das ist ja sozusagen die Best-of-Auswahl aus 1500 Jahren, muss man ja auch dazu sagen. Wir wissen nur nichts mehr vom Rest, sonst würde man da auch barmherziger sein. Das ist ja alles aussortiert, das wissen wir ja gar nicht mehr. Ich will auf einen Punkt aufmerksam machen. Bei 80% dieser Lieder muss man nicht an Jesus Christus glauben, wenn man sie singt. Wenn man ständig vor irgendeinem Thron irgendeines Königs steht, dessen Identität man gar nicht so genau kennt und dessen Identität auch gar nicht so genau auf den Punkt gebracht wird, muss man nicht Christ sein. 80% dieser Lieder können lässig, locker vom Hocker auch Muslime singen. Ohne Problem. Wir lernen in diesen Liedern nur noch sehr wenig. Wir lernen nichts mehr über Jesus, über die Bedeutung der Menschwerdung, nichts mehr über die Rechtfertigung, über den Zusammenhang von Glauben und Werken, über das Wesen der Gemeinde oder der Heiligen Schrift. Wir lernen nichts mehr über die lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Wir stehen ständig vor dem Thron eines Königs, aber es wird nicht mehr erklärt, wer dieser König ist. Sie haben den Unterschied vorher gemerkt, wie tief muss Gottes Liebe sein, war ein anderes Lied. Nun kann man mit vollem Recht einwenden, dass es gar nicht die Aufgabe dieser Lieder ist, etwas zu lernen, sondern Aufgabe ist, Gott anzubeten. Vollkommen richtig. Nur wenn wir woanders auch nichts mehr lernen, wo kommt dann der Tiefgang her, der uns vor dem Kentern bewahrt? Ich will noch auf was anderes aufmerksam machen. Eine immer größere Zahl dieser Lieder ist nicht mehr spezifisch christlich, sie ist nur noch religiös. Sie können, wie gesagt, von allen religiösen Menschen gleich welcher Religion mitgesungen werden. Auch schön. Aber wenn der dominierende Inhalt christlicher Frömmigkeit und des christlichen Glaubens nicht mehr erkennbar wird, dann stehen wir irgendwann vor dem Problem der Vasa. Dann stehen wir irgendwann vor dem Problem der Brücke von Genua. Deshalb schrieb Martin Luther 1545 an den Kurfürsten von Sachsen und an den Landgrafen von Hessen die berühmten Zeilen: Es ist mir alles, alles um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, so ist alles recht. Glaube, Werke, Leben, Leiden und so weiter. Wo die Lehre nicht recht ist, da ist alles umsonst, alles verloren und alles gänzlich verdammt. Und deshalb hat Martin Luther die Katechismen geschrieben. Katechismus, weiß nicht, wer es noch kennt, kleiner Katechismus, großer Katechismus, eine Poulette, alles kompakt zusammengebündelt des christlichen Glaubens, die Konfirmanden bis heute manchmal auswendig lernen müssen, wohl dem Pfarrer, der das macht. Was uns in der Regel nicht mehr vor Augen steht, ist der historische Anlass und der Hintergrund dieser Katechismen. Der konkrete Anlass, der Luther zur Abfassung der Katechismen bewog, das war die Bedrohung durch die Türken, die damals vor Wien standen. Das Abendland stand damals unter der unmittelbaren Bedrohung der osmanischen Expansionsbestrebungen unter Süleyman dem Prächtigen. Innerhalb weniger Jahrzehnte hatte sich die Welt für Luther und seine Zeitgenossen dramatisch verändert. Wir befinden uns hier 70 Jahre nach der Eroberung von Konstantinopel, dem Zentrum des Byzantinischen Reiches, der christlichen Welt damals, im Jahr 1453. 1521 wurde Belgrad erobert, 1522 fiel die Insel Rhodos, 1529 standen diese türkischen Heere, diese osmanischen Heere vor Wien. Es war nicht ausgemacht, wie die Sache ausgehen würde. Es bestand die ganz reale historische Gefahr, dass weite Landstriche in Europa unter eine muslimische Herrschaft kommen. Und vor diesem Szenario schrieb Luther seine Katechismen, die seine Konfirmanden auswendig, ja, Konfirmanden gab es damals nicht, aber diese bis heute auswendig lernen müssen. Für Luther war das eine Art geistlich-biblisches Vesperpaket, eine Art Proviant für den Weg, der möglicherweise eine Durststrecke, der möglicherweise ein Leidensweg sein würde. Falls Europa überrannt würde, hätte man mit den Katechismen das Allernötigste im Gepäck, um geistlich zu überleben. Wer vergisst, der vergeht. Wer vergisst, der vergeht. Das ist mein erster Punkt. Wo die Lehre vergessen wird, vergeht der Glaube. Wo die Lehre vergessen wird, vergeht der Glaube. Wer vergisst, der vergeht. Das ist auch durch Evangelisation nicht zu ersetzen. Meine zweite These, wo die Lehre auszieht, da zieht die Lüge ein. Wo die Lehre auszieht, zieht die Lüge ein. Da, wo die Lehre auszieht, bleibt kein lehrfreier Raum. Das verlassene Zimmer bleibt nicht leer, denn in unserer Welt sind viele Lehren auf Wohnungssuche. Das ist ja eine große Entdeckung der Kommunikationsforschung, dass wir Menschen niemals nicht lernen. Wir Menschen lernen niemals nicht. Wir lernen immer. Wenn wir in unseren Jugendkreisen, Gemeinden und Kirchen nicht lehren, nicht mehr die Bibel lesen, Bibelarbeiten machen, dann wird das nicht niemand tun, sondern dann werden es andere tun. Dann lernen die Kinder und Jugendlichen, die uns und euch anbefohlen sind, nicht einfach nichts, sondern dann werden sie von anderen gelehrt. Wir lernen immer. Wir nehmen immer etwas auf. Wenn es nicht die Botschaft der Heiligen Schrift ist, dann werden es die Botschaften und Katechismen dieser Welt sein. Die Botschaften der sozialen Netzwerke, die Musikcharts, der Katechismus von Hollywood und im Internet, der Katechismus der Computerspiele oder einfach der Katechismus der Straße. Unsere Kinder und Jugendlichen und wir auch, wir lernen niemals nichts. Wenn wir nicht an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben, dann glauben wir automatisch an etwas anderes. Wir glauben niemals nichts. Wir Menschen können niemals nichts glauben. Die Alternative zum Glauben ist nicht der Nichtglaube, sondern immer nur der Aberglaube. Etwas Drittes gibt es nicht. Es bewahrheitet sich in unserer Gegenwart der berühmte Satz des britischen Dramatikers Gilbert Keith Chesterton. Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern dann glauben sie an irgendetwas. Und das ist auch der Punkt, den Paulus in seinen Briefen an Timotheus schreibt. Das Gegenteil der heilsamen Lehre sind die ausgeklügelten Fabeln. Etwas Drittes gibt es nicht. Es gibt nur die Wahl zwischen diesen zwei Alternativen, die wir Menschen haben. Zwischen der heilsamen Lehre des Evangeliums bzw. dem Wort der Wahrheit Gottes oder den ausgeklügelten Fabeln dieser Welt. Eine dritte Wahl haben wir nicht. Und im zweiten Petrusbrief, da heißt es dann, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, nicht den Märchenstunden dieser Welt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Wir sind in dieser Welt umgeben von Lehren und Dogmen, von Fabeln und Märchen, die unsere Seele erobern wollen. Die sind auf Wohnungssuche. Die wollen den verwaisten Lehrsaal unseres Lebens einnehmen. Die wollen eben auch um unsere Nachfolge werben. Wenn wir unser Leben nicht mit dem Evangelium füllen, dann bleibt da kein Vakuum. Irgendetwas werden wir immer lernen und irgendetwas werden wir immer glauben. Meine Familie und ich, wir sind vor 13 Jahren in ein Haus gezogen, dessen Vorbewohnerin krank war und deshalb den Garten nicht mehr bewirtschaften konnten. Und diese Gartenerfahrung ist für mich zu einem Gleichnis geworden. In einem Garten, der nicht mehr bewirtschaftet wird, da wächst nicht nichts. Alle Hobbygärtner werden verstehen, was ich meine. In einem Garten, der nicht mehr bewirtschaftet wird, da wächst nicht nichts, da wächst sogar sehr viel. Da macht sich das Unkraut breit. Und so ist das auch in der Gemeinde, in der Jugendarbeit. Wo nicht gelehrt wird, da wächst nicht nichts. Da gedeiht das Unkraut. Ein anderes Bild. Ich war in den 80er Jahren in Stuttgart auf der Schule, in Stuttgart-West. Und damals war die große Hausbesetzerbewegung im Gange. Das wissen die Jüngeren gar nicht mehr, also muss ich kurz erklären. Damals viele Investitionsobjekte, Häuser, tolle große Häuser, die leer standen. Und dann gab es Hausbesetzer-Szene. Ich hatte einen Klassenkameraden, der saß zwei Plätze weiter von mir, der war da voll drin in der Szene. Ich war bestens informiert, welche Häuser gerade wieder besetzt werden. Und da zog irgend so eine Truppe von autonomen dann in so ein Haus ein und hat es kurzerhand besetzt, hat eine autonome WG aufgemacht. Und das ist für mich auch ein Bild geworden. Wenn wir das Haus unseres Lebens leertechnisch leer stehen lassen, dann kommen Hausbesetzer. Es wird nicht leer bleiben. Dann ziehen die Hausbesetzer ein. Dann werden ganz andere Geister und Lehren in das Haus unseres Lebens eins. Und deshalb nochmal Martin Luther: Mir ist alles um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, ist alles recht. Glaube, Werke, Leben, Leiden. Wo die Lehre nicht recht ist, da ist alles umsonst, alles verloren, alles gänzlich verdammt. Es kommen immer andere. Kein Thema. Ein drittes und letztes: Wo die Lehre stimmt, überleben wir auch die Krisen. Wo die Lehre stimmt, überleben wir auch die Krisen. Der Wert der Lehre in unserem Leben, im Jugendkreis, in einer Gemeinde oder in einer Kirche, der fällt in aller Regel im ersten Moment nicht auf. Es fällt leider auch in vielen anderen kommenden Momenten nicht auf. Es scheint über viele Jahre hinweg keinen Unterschied zu machen, ob Lehre und Theologie, ob Fundament und Tiefgang da sind oder nicht. Wie gesagt, wenn wir heute aufhören mit Bibelarbeiten und Lehreinheiten und Andacht, es wird erstmal gar nichts passieren. Null, kein Problem. Es wird lange Zeit nichts passieren. Der Unterschied wird vermutlich erst nach ganz langer Zeit deutlich werden, nämlich dann, wenn die Krisen kommen. Viele der Älteren, muss man auch sagen, die werden sich noch an den Orkan Lothar erinnern. Ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 fegte Orkan Lothar über Südwestdeutschland oder über Süddeutschland, Schweiz, Frankreich. Also es hat kräftig geblasen. Ich stand an unserem großen Fenster, dachte, ich muss dagegen drücken, damit das Ding nicht reinhaut. Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Bäumen hat es damals umgeknickt. Und die meisten, die es damals umgehauen hat, waren Flachwurzler. Flachwurzler. Diese Bäume konnten über viele tausend Tage, sogar über Jahre und Jahrzehnte mit flachen Wurzeln leben. Problemlos. Jahrzehnte mit flachen Wurzeln sogar eine erstaunliche, enorme Größe entfalten. Aber an diesem einen Tag, an diesem 26. Dezember 1999, als Windböen mit 200 Stundenkilometer über Süddeutschland hinwegfegten, da war es vorbei mit den flachen Wurzeln und vorbei mit dem ganzen Baum. Da wäre es gut gewesen. Man hätte tiefere Wurzeln gehabt. Die Killerfrage bei Andachten und Bibelarbeiten ist ja häufig oft: Was bringt mir das? Die klassische Was bringt mir das Frage. Und es ist für theologische Lehre enorm schwer zu erklären, was der unmittelbare Effekt von Tiefgang ist. Ist enorm schwer zu erklären. Das Leben explodiert nicht, wenn man eine Bibelarbeit gehört hat. Das Leben explodiert auch nicht, ihr lieben Anfänger, sorry, wenn ich das so ernüchternd den Punch rausnehme hier. Es wird nicht explodieren, wenn ihr ein halbes Jahr hier auf dem BSK seid, auch nicht nach 3 Jahren. Das Leben explodiert nicht schlagartig, man wird nicht schlagartig rasend glücklich und doppelt so fromm und irgendwie sonst was. Nein, das ist alles nicht der Fall. Biblische Lehre und Tiefgang hat keinen unmittelbaren Effekt, den man schon am nächsten Tag spüren und sehen kann, dass man aufwacht: Oh, ich bin jetzt eine Woche am BSK, ich spüre schon, ganz anders, ganz toller Mensch. Nein. Der Effekt dessen, was ihr hier lernt, den wird man spüren, wenn Orkan Lothar bläst. Man kann ja umgekehrt die Frage stellen: Was hätte es der Wahrsager gebracht, wenn man anstatt der vielen Kanonen und Statuen über der Wasserlinie mehr Gewicht in den Schiffsbauch reingepackt hätte? Die Antwort ist: Die Wahrsager hätte ihren Zweck erfüllt. Die wäre wirklich ein Kriegsschiff gewesen, die hätte was gebracht in diesem Krieg. Also wenn man das Gewicht dorthin gepackt hätte, wo es keine Bewunderer und Applaudierer sehen können. Was hätte es der Brücke in Genua gebracht, wenn man sie besser gewartet und öfter renoviert hätte? Es hätte viel gebracht, es wären viele Menschen nicht gestorben und am Leben geblieben. Was hätte es den Bäumen beim Sturm Lothar gebracht, wenn sie tiefere Wurzeln gehabt hätten? Wurzeln, die man von außen nicht sehen kann. Wurzeln, die wir nie bewundern werden, wenn wir durch den Wald laufen, weil wir immer nur das sehen, was über dem Boden ist. Man kann über viele Jahre und Jahrzehnte mit flachen Wurzeln leben, sogar eine erstaunliche Größe erreichen. Aber wenn der Sturm kommt, dann bringt es etwas, wenn man Tiefgang hat. Dann bringt es etwas, wenn man Wurzeln hat. Dann bringt es nicht nur einem selber was, dann bringt es einem Jugendkreis was, dann bringt es einer Gemeinde was, dann bringt es einer Kirche und einer ganzen Christenheit etwas. An den stürmischen Tagen, in den Krisen des Lebens, da macht Tiefgang den Unterschied. Da macht Tiefgang den Unterschied. Bitte nehmt die drei Botschaften mit. Wo die Lehre vergessen wird, vergeht der Glaube. Wer vergisst, der vergeht. Das zweite, wo die Lehre auszieht, zieht die Lüge ein. Ein Haus bleibt nicht leer. In einem Garten, der nicht bewirtschaftet wird, wächst nicht nichts. Und das dritte, wo die Lehre stimmt, da überleben wir auch die Krisen. Da überleben wir die Krisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.